demokratische Prozesse in Organisationen fördern, ist ein Hebel, der die Gegenbewegung, in der wir uns jetzt befinden, in die einzahlt. Sobald das Gesundheits- und Sozialsystem ein Kostenfaktor ist, ist schon was schiefgelaufen, weil es ist die Arbeit, die zu tun ist. Also wir können also die Leute nicht sterben lassen. Wir müssen sie versorgen und hoffentlich mit den besten Möglichkeiten, damit sie auch nicht lange von anderen abhängig sind, weil das wünsche ich niemandem.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Also ich finde total spannend, Elisabeth, was du erzählst. Und ich hab mich eben gefragt, als ich dir zugehört habe, also ich kann bei allem total einsteigen. Und das hat sehr viel mit Haltung zu tun oder es hat sehr viel mit so einem gesellschaftlichen Teilen von Veränderungsbereitschaft und Willen oder auch Wertschätzung zu tun oder dass man eben das Alte hinterfragt. Und gleichzeitig erlebe ich in der Welt so stark wie noch nie gerade diese Polaritäten, die ganz, 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 ganz stark im Moment in diese alte Richtung ziehen. Und ich habe darauf überhaupt keine Idee. Also ich habe keine Idee, wie man quasi, ich will nicht in dieser Welt, die da zieht, leben. Und gleichzeitig habe ich auch keine Idee, wie man quasi dem was entgegensetzt, weil ich glaube, dass eigentlich die Masse der Welt, ich sage bewusst mal Welt, ich glaube, dass die Masse der Welt eigentlich anders leben möchte als das, wie die Kräfte gerade ziehen. Vielleicht hast du da eine gute Idee.
Ja, ich habe die Lösung. Nein, Entschuldigung, leider nicht. Aber ich hätte sie so gerne, würde ich sie sofort allen zur Verfügung stellen. Ich habe so ein paar Gedanken dazu, die ich gerne dazu stellen möchte. Und ich habe die Sorge auch. Ich habe die auch, die Sorge oder die Beobachtung. Also wir von Caring Economy jetzt nehmen auch teil am Peace Begins at Home Summit. Das ist ein internationaler Friedensgipfel, der findet statt am 29. Oktober von der Riane Eisler ins Leben gerufen, von der 94-jährigen großartigen Caring Economy Pionierin. Wo 26 Expertinnen aus 17 Ländern zusammenkommen, ist auch die Urenkelin von Gandhi dabei. So, was müssen wir jetzt tun, damit wir hier wieder Richtung Frieden gehen? Weil wir haben, ich glaube, so viel Kriege wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, also Länder, die involviert sind. Und also, wenn man diese Statistik mal anschaut, gleichzeitig möchte ich dann nochmal Unternehmen in ihre Verantwortung holen. Es gibt eine Studie von einer Stiftung, die kann ich euch dann schicken. Mir fällt jetzt leider die Stiftung nicht ein, dass zum Beispiel sehr autoritäre Führungsstile ausländerfeindliches Verhalten in Gesellschaften fördert. Die haben dann diese Verbindung hergestellt, die total schlüssig ist. Ja? Das heißt, Organisationen sind gesellschaftsprägende Orte. Organisationen können entweder ihren MitarbeiterInnen Anweisungen geben, ihnen Vorgaben geben, mit ihnen individuelle Ziele ausmachen und sie dann mit Bonis dafür belohnen und sich wundern, dass zu wenig Kritik geäußert wird. So, das erlebe ich oft. Oder sie sagen, wir sind gesellschaftsprägende Orte für Nicht-Demokratie, also sind wir auch gesellschaftsprägende Orte für die Demokratie. Das heißt, wir kommen aus dieser Fragestellung nie raus als Unternehmen, weil Menschen aus der Gesellschaft kommen, das heißt, die Gesellschaft trifft sich im Unternehmen, da passieren soziale Prozesse. Wer wird wie autorisiert? Wie wird Kontrolle gelebt? Wie werden Entscheidungsprozesse gestaltet? Wie wird kritisches Denken angeregt und geliebt? Also wie transparent ist man zum Beispiel? Also je mehr man als transparent den Mitarbeitenden zur Verfügung stellt, wie es ums Unternehmen steht, Finanztransparenz, Wertschöpfungslogiken quasi zu sichtbarer macht, desto handlungsfähiger werden auch Menschen, desto kritischer können sie auch Fragen stellen, Lösungen einbringen. Das heißt, ich kann mir immer als Unternehmen überlegen, welche soziale Veranstaltung möchte ich unterstützen. Und da sehe ich schon auch Unternehmen in einer sehr großen Verantwortung, auch die Richtung, in die es geht, abzuwenden. Und nach wie vor erlebe ich, also ich habe das Gefühl, es ist noch viel zu tun, weil viele Unternehmen halt auch behaupten, also ich habe immer wieder Führungskräfte auch bei mir, die sagen, ja, aber die Menschen wollen ja geführt werden und die wollen ja nicht Verantwortung übernehmen und das ist ein Menschenbild, das ich habe und das stimmt nicht, weil außerhalb der Organisation haben sie ja auch keine Führungskraft, die ihnen sagt, was sie jetzt tun sollen. Also das Potenzial der Menschen nutzen und demokratische Prozesse in Organisationen fördern, ist ein Hebel, der die Gegenbewegung, in der wir uns jetzt befinden, in die einzahlt. Also die Antwort sehe ich sehr klar und stelle ich gern zur Verfügung und hoffe, dass vor allem Unternehmen sich da angesprochen fühlen, auch zu überlegen, welche Muster unterstützen wir. Ja, und wenn jemand da, wer ist der beste Mitarbeiter? Ja, kommen wir halt nicht weit, weil es geht nicht um den besten Mitarbeiter, sondern darum, gemeinsam Wertschöpfung zu generieren, von der alle was haben, also auch die Mitarbeitenden. War das eine kleine Anregung?
Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt so an Unternehmen denke oder wieso sollten die das ändern? Also wenn ich jetzt mal hier den Gegenpart einnehme, ne, warum sollte man quasi das Bestehende oder diese Nicht-Augenhöhe oder die patriarchalen Strukturen oder das Autokratische oder Autoritäre, you name it, ne? Was hat man davon, es aufzugeben?
Genau, das finde ich eine super Frage, die sich Unternehmen stellen sollten. Das ist genau die Falle, dass Unternehmen oftmals ihre Frage auslagern und sagen, jetzt bin ich mal gespannt, also ich kenne diese Frage, ja, jetzt bin ich mal gespannt, kann mich wer überzeugen? Dann sage ich nein. Wir sind hier ja nicht in einem manipulativen Game Show, wir sind hier auf der Erde. Soweit wir wissen, mal gibt es nur den Planeten einmal bis jetzt. Und es geht darum, was möchte ich als Unternehmen hier befördern? Und wenn ein Unternehmen sagt, ja, aber die Zahlen stimmen und ich kriege eh genug Geld, also was ja gar nicht so stimmt, das Unternehmen wird ja auch oft das unterstellt, wie sie sind. Die Frage ist eher, was wollen Unternehmen denn für ein Unternehmen sein? Und Unternehmen, die kein Problem damit haben, sehr starke Unterdrückungsmechanismen aufrechtzuerhalten, die hören den Podcast, glaube ich, auch nicht. Und wenn sie ihn hören, dann finde ich es eh toll. Können Sie mal anfangen, darüber nachzudenken. Also ich glaube, man kann kein Unternehmen überzeugen oder überreden. Es geht eher darum, darüber nachzudenken. Man zahlt entweder in das Muster einer Demokratiestärkung oder einer Nichtdemokratiestärkung. Und aus der Verantwortung kommt man nicht raus. Und dann ist die Frage, können Leute sagen, das ist mir egal, ja. Also so, es ist, also wir leben ja auch in einer Welt, also wir leben ja auch in einer Demokratie, wo es egal sein kann, aber sie unterstützen halt das andere Muster mit. Ich glaube, auch viele Unternehmen sind halt auch vom Marktdruck her oft sehr unter Druck. Und bei so Stress und Druck reagiert man oft sozusagen auf alte Muster, fällt man zurück. Ja, sagt, das haben wir, an das können wir uns schon mal erinnern. Und dann zu sagen, vielleicht gibt es das Erinnerungsmuster, vielleicht gibt es aber auch ein neues, besseres Muster, das man gemeinsam generieren kann. Und da liegt es eben sozusagen an der Lernfreude und auch an dem Gestalten wollen. Und es liegt ganz viel am Menschenbild, also dass das Unternehmen auch in sich trägt und zeigt durch ganz viele Instrumente, die in der Organisation eingesetzt werden, erkennt man, wie die Organisation über Menschen denkt. Und ja, so.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, ne, wenn ich, also ich habe jetzt bewusst den Gegenpart eingenommen, ne, aber ich glaube, dass eben viel Gutes entstehen kann, wenn eine Augenhöhe da ist, weil dann alle guten Ideen oder quasi das kollektive Wissen auch zur Wertstiftung beitragen kann. Also dass du quasi andere Ressourcen oder andere kreative, ich rede jetzt bewusst mal BWLerisch, vielfältige Ressourcen anzapfen kannst, um Innovationen zu generieren, um gute neue Ideen zu entwickeln, um effizienter, effektiver zu werden, die Dinge besser zu machen, die richtigen Dinge zu tun, you name it. Also ich glaube, dass es schon auf verschiedensten Hinsichten ein guter Erfolg generieren kann. Vor allem glaube ich das für Europa, wenn ich ehrlich bin, weil wir in unserer Historie tatsächlich ja einige an Dingen hatten, wo wir quasi dieses Menschenverachtende gelebt haben oder wo wir eben nicht demokratisch waren. Ich habe, glaube ich, am Wochenende zu viel Terra X und Französische Revolution und sowas gesehen. Wo ich dann eben sage, diese Umbrüche, die da stattgefunden haben, die sind ja aus einer Spaltung gekommen, die so übertrieben war, oder diese Reich-Arm-Schere oder dieses Produktiv-Nicht-Produktiv, dass das so eine Schere genommen hat, dass der soziale Frieden eben bei draufgegangen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben auch so eine Gerechtigkeit, und ich glaube, das ist uns Menschen inhärent, dieser Gerechtigkeitswille und auch der Anspruch daran, dass es fair zugeht, wenn es das eben nicht tut, auf lang, kurz oder lang eben den sozialen Frieden eben auch ja mindestens mal stört oder in Gefahr bringt oder eben auch in eine Motivation. Und ich glaube, da sind wir wieder, ne, wenn alle Caring-Arbeit plötzlich nicht mehr gemacht würde, nur für einen Tag. Ich glaube, da gab es mal so eine norwegische Frauengruppe, die das mal gemacht haben für einen Tag. Das hat einen Tag ausgereicht, um die Deutlichkeit da in dieses Thema reinzubringen.
Ja, genau, es hat die Deutlichkeit wurde sichtbar und gleichzeitig ich traue uns Menschen schon auch zu, dass wir fähig sind, also nicht nur aufgrund von Druck Sachen zu verändern. Also ich finde ja die Theorie, die sich sehr oft bestätigt, dass sozusagen, wenn dann eine Krise oder ein Druck da ist, dann geht es plötzlich, geht etwas, was vorher nicht ging, aber auch zu sagen, wir sind kluge Wesen und zu erkennen, dass das aktuelle System einfach nicht für alle passt und Nachteile bringt oder nur also ein paar wenige sehr viel rausziehen aus diesem Konzept und viele halt auf der Strecke bleiben. Deswegen ist ja auch bei Caring Economy der Fokus der frühkindlichen Fürsorge und Bildung ein großer, großer Bereich, damit wir eben auch von klein auf den Leuten Lust auf Lernen machen und Lust auf Entwicklung machen und auch ein kritischer Geist sich entwickeln kann und man dann eben auch nicht immer alles glaubt, was so behauptet wird, weil ich glaube, leben auch in einer Welt der Fake News, die durch die Digitalisierung eben enorm angetrieben wird, wo wir eben unseren kritischen Geist besser ausbilden müssen und sehr üben müssen, etwas in Frage zu stellen, etwas zu überprüfen und etwas dagegen zu setzen. Und das ist gar nicht so leicht. Und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass wir das können und dass das auch eine sehr tolle Sache ist. Und ja, und es gibt ja auch viele Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, sie können teilweise noch mal schärfer und klarer werden. Also, dass sie das wirklich, wirklich verhindern wollen und diese Veränderung mitgestalten wollen. Genau. Und dass das nicht immer in den bekannten Berechnungsmasken reinpasst und trotzdem einen größeren Wert erzeugt. Ich glaube, dass das sozusagen Sink-Out-Seite Matrix, also der bekannten, und dazwischen passiert viel. Genau, also nicht eine Kollegin hat mal gesagt, so nicht nicht Krankenhäuser sollen wie Produktionsstätten werden, sondern also wie die Krankenhäuser noch Caring-Organisationen waren, sondern Produktionsstätten wie Krankenhäuser. Also so, es braucht, ich weiß nicht, was ihr dafür Erfahrungen habt, aber ich habe beobachtet, dass gerade im Sozial- und Gesundheitsbereich so diese Denke reingeschwappt ist. Dabei wäre viel Also die andere Richtung wäre schöner gewesen, mehr dieses soziale, soziale Rüberspülen. Also die, da hat eine falsche, also eine falsche Realität um sich gegriffen, ja.
Also ich habe tatsächlich in meinem Studium damals gelernt, dass man auf das Gesundheitssystem tunlichst nicht die Marktgesetze anwendet, weil dort würde sich die Qualität runter reduzieren, weil es günstiger ist, je weniger Qualität anzubieten und es ein typisches Qualitätsgut ist. Und dass wir uns ja einig sind darüber, dass wir einig uns darüber sind, dass das quasi ein Krankenhaus generell nie ökonomisch sinnvoll ist. Rein weil es Kosten produziert, generell. Es wäre natürlich am günstigsten, wenn alle gesund wären. Aber that's not the case. Und von daher gehört eigentlich, also selbst die BWL sagt, ja, da dürfen die Marktgesetze nicht angewandt werden. Gleichzeitig ist es passiert. Und gleichzeitig hat man da auf den Wettbewerb gesetzt. Und ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich das, was selbst die Theorie da auch oder die Wissenschaft ganz klar sagt, das wird so kommen, weil.
Ja, und gleichzeitig hat man es dann trotzdem gemacht und gibt es eben, also in Großbritannien gibt es so Care Deserts, also weil aufgrund dieser dann ausgestorbenen Care-Versorgung, weil die eben dieser Marktlogik ja nicht, für die nicht funktioniert, gibt es dann halt nichts. Also kümmert man sich halt, gibt es halt nichts, ja, und das ist schon sehr katastrophal. Und gleich parallel dazu finden schon viele Bewegungen statt über Caring Cities, also Caring Communities, dass das immer zunimmt und man sagt, man muss sozusagen dieses Caring mehr wieder reinbringen in Gesellschaftsgestaltung. Ich glaube auch, dass der Satz zum Beispiel, das Krankenhaus folgt keiner ökonomischen Logik, also nicht der ökonomischen Logik. Der Caring-ökonomischen Logik folgt schon. Und ich fände es mal spannend. Also wir wollen medizinischen Fortschritt, aber nicht, was er kostet. So, also wir wollen schon, dass man nach einem schweren Verkehrsunfall, nach einer Intensivbehandlung und Reha wieder voll fit und leistungsfähig ist. Manche halt nicht. Die sind dann halt ihr Leben lang im Rollstuhl oder im Pflegefall. Und dann, wenn das sozusagen suggeriert wird, die kosten etwas, also nur der funktionsfähige Mensch ist wert, erhalten zu bleiben, dann stimmt mit dem Konzept was nicht. Ja, weil man kann ja nicht medizinischen Fortschritt wollen und uns dann wundern. Und da verdienen sehr viele sehr viel. Also auch Pharmaunternehmen muss man sich nur mal anschauen. Gewinnausschüttungen zum Beispiel, ja, oder Hilfsmitteleinrichtungsfirmen, wie viel die Arbeitsplätze schaffen und wie viel, also da wird auch sehr viel ökonomischer Wert erzeugt. Und ich kenne eine Studie vom WIFO von 2017, dass die Investition in Pflege und Betreuung würde doppelt so viel Wertschöpfung direkt und indirekte generieren. Also das ist ein durchaus interessantes volkswirtschaftliches Konzept, in Pflege und Gesundheit zu investieren. Aber die ökonomische Kurzsichtigkeit der BWL-Logik, die auf der Uni unterrichtet wird, die stimmt nicht. Das heißt, das Konzept, die Theorie ist falsch. Die Wirtschaft nicht. Weil eine Caring Economy ist ein volkswirtschaftlich hochinteressantes Vorhaben. Also so, das generiert Wertschöpfung und Wert. Wie geht's euch mit meiner brennenden Rede für eine Caring Economy?
Ja,
So wie ich
ich
den
finde.
Tim kenne, hat er gerade angesetzt für eine tolle Frage. Ja.
Oder,
Nee,
Tim?
nee, ich habe tatsächlich gar keine tolle Frage im Moment. Ich bin einfach nur total beeindruckt über die Arbeit, die du tust. Also ich finde es total bewundernswert, mit welcher Leidenschaft du dich dafür einsetzt, die Welt zu einer Stückchen weit besseren Welt zu machen, also einer Caring-Welt, wo Caring im System mitgedacht ist. Und gleichzeitig finde ich es ja so traurig, dass es offensichtlich nicht mitgedacht ist. Also ich frage mich auch gerade, also wie, ich weiß es gar nicht, also wie kommt man zu diesem ersten Schritt dann hin? Also wenn dieses Ganze, ich meine, jetzt sagtest du eben, die Theorie in der BWL ist vielleicht dann nicht komplett richtig durchdacht. Ne? Das mag jetzt natürlich so sein. Und gleichzeitig ist sie das Maß aller Dinge, zumindest wenn man irgendwie als profitorientiertes Unternehmen in der Konkurrenz irgendwie am Markt überleben will. Also so würde ich mir das jetzt einfach mal ganz naiv vorstellen. Ne? Ich frage mich gerade, wo kann ich da überhaupt gut ansetzen, wenn ich mehr in Caring gehen möchte, gleichzeitig an einem Markt, an dem nun mal die BWL-Gesetze gelten und gelebt werden, in einer Konkurrenzsituation auch noch überleben muss.
Naja, eigentlich, indem du die Gesetze in Richtung, indem du die Gesetze überdenkst. Also jetzt habe ich Elisabeth, ich weiß
Das
jetzt,
sag
also
ich, ja.
weißt du, das macht mich auch manchmal so fertig, ne, dass du halt quasi, auch in der Politik siehst du ja diese Legislaturperiodenlogik. Weshalb sehen die Schulen so aus, wie sie aussehen? Wieso sehen die Straßen und die Brücken so aus, wie sie aussehen? Weil jeder in Legislaturperioden denkt und dann eben sagt, na ja, gut, die Brücke möge dann der Nächste machen, ne? Oder die Brücke möge dann der Nächste sanieren. Und auch wenn ich habe auch eben gerade dran gedacht, ne, wenn du so an so ein Rüstungsetat denkst, also wenn wir Menschen einfach nicht so bekloppt wären und wir hätten diese gleiche Kohle für soziale Dinge, da könnten tolle Sachen bei entstehen. Oder wenn die ganzen jetzt Milliardäre, die wir ja wirklich augenscheinlich haben, also diese Schere Arm und Reich ist extrem groß, wenn diese Verteilung besser stattgefunden hat und die Gründungsväter der Bundesrepublik haben das tatsächlich eigentlich vorgesehen, nur mal so nebenbei. Die haben keine Lobbyismus, keine Lobbyarbeit und kein Too Big to Fail, sondern die hatten eigentlich eher diese wirklich gesunde, dicke Mittelschicht, also wo wenig irgendwie Ausreißer nach oben wie nach unten sind, haben das ja eigentlich angedacht und haben das eigentlich auch verankert. Nur, also sagen wir es mal so, es gibt, glaube ich, wenn du die Gesetze änderst oder die Sinnhaftigkeit, ne, wenn du jetzt eben sagst, wie viel ist es uns denn wert, dass jetzt unsere Kinder irgendwie gut aufwachsen? Oder wie viel wert ist uns denn, dass jetzt quasi du hinterher nicht im Krankenhaus alleine stirbst, ne, und noch versorgt wirst, sondern wie viel wert ist es dir denn, dass jemand quasi dir Beistand leistet oder dir Mitgefühl entgegenbringt oder dich als Mensch behandelt einfach nur? Und ich glaube, da hast du eine. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, ich gebe euch mal ein schönes Beispiel. Das war früher auch so, das fand ich auch ganz schrecklich. Ich war als Kind mal im Krankenhaus. Und dann wurde ich, weil es natürlich einfacher war, also da durften die Eltern nicht dabei sein. Da hat man ja auch beispielsweise, das ist ein schönes Beispiel. Früher war es so, da gab es Besuchszeiten, wenn Kinder krank waren. Also war ich im Krankenhaus und ich weiß noch wie heute, dass ich als Vierjährige in ein Gitterbett gesteckt wurde. Ich fand das ganz furchtbar. Also das war für mich das Allerschlimmste, was es gab, dass ich nicht eigenständig beispielsweise auf Toilette gehen konnte oder dass ich da so eingesperrt war. Ne? Es war wie im Gefängnis. So, jetzt durften die Eltern nicht dabei sein. Keine Ahnung warum, war so vorgesehen. Jetzt hat man ja irgendwann erkannt, dass es ja auch für ein Krankenhauspersonal entlastend sein kann, wenn die Eltern die Möglichkeit haben, auf ihre Kinder, die unter 12 sind, quasi aufpassen zu können, während sie im Krankenhaus sind. Also heute gibt es ja die Eltern oder die Möglichkeit, dass Eltern dabei sind. Und ich fand das als Kind halt auch unfassbar brutal, da allein im Krankenhaus zu sein. Und das hat bei mir einen Schaden angerichtet. Ich würde mir 8 Beine ausreißen, bevor ich mein Kind irgendwie allein ins Krankenhaus gesteckt hätte.
Genau
Und
das.
in dem Fall ist es ja sogar auch noch wirklich ökonomisch, dass die Mutter oder der Vater, also das Elternteil, diese Aufsichtspflicht übernimmt, die jetzt quasi ein Krankenhaus dann hätte.
Ich glaube, da gab es eben die einerseits die Bewegung, also ich kenne einige Menschen, die als Kinder alleine im Krankenhaus waren und richtig noch immer dran kiefeln, also das ist lebenseinschneidend, so eine Erfahrung. weil ein Kind das ja gar nicht versteht. Und das eine ist eben zu sagen, was brauchen Kinder, damit sie eben nicht traumatisiert werden, weil ein Krankenhaus an und für sich schon sehr aufregend ist. Und das andere ist eben so, was braucht sozusagen auch das System, dass es diese Pflegearbeit gemeinsam mit den Eltern gut leisten kann. Und das hat sich ja Gott sei Dank auch verändert. Es gibt auch zum Beispiel eine Studie vom, das, also es ist richtig mit der ökonomischen Sprache beziffert, vom Return of Investment. Wenn man sich eben wirklich als Nation für eine großartige frühkindliche Fürsorge und Bildung einsetzt, also wie sehr das sozusagen dann 7,1 irgendwas zurückkommt, wenn man diese grundlegende das Beginnen des Menschseins und Werdens und Teil der Gemeinschaft werden, wenn man in das investiert. Also da gibt es auch Wirtschaftszahlen, die dafür sprechen, in dieser ökonomischen Denke, in der wir uns gerade befinden. Es gibt auch bei uns immer wieder das Thema Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer und gleichzeitig, wenn wir da nicht irgendwie auf jeden Fall europaweit oder global andere Lösungen finden, gibt es leider auch immer Menschen mit viel Geld, denen das egal ist, weil es hindert keinen der Superreichen, hindert, dass er mit daran arbeitet, dass sich das System ändert. Also so, die müssen nicht warten, bis ihnen ein Gesetz sagt, machen wir es anders. Sie können Gesetze mitentwickeln. Also so, da
Wo
hat
ich
man ja.
da gerne widersprechen würde, entschuldige bitte an der
Ja.
Stelle, weil da tun wir hier beispielsweise der Frau Engelhorn, die ja wirklich genau auf dieses Thema auch mit ihrer Erbschaft beispielsweise darauf hingewiesen hat, oder beispielsweise die ehemalige Frau von der Amazon-Mensch.
Ja, also ich fällt auch gerade der Name nicht ein, aber
Jeff Bezos.
ja, genau. Die ehemalige Frau, die ja quasi aus der oder die über ein beachtliches Vermögen verfügt hat, hat ja genau dieses Vermögen wieder reinvestiert in eine gute Art und Weise. Also
genau,
und
aber trotzdem sehe ich, gibt es da, finde ich, also so hin und wieder mal eine EinzelkämpferInnen, die sich, also EinzelkämpferInnen, also sind, die sich hier engagieren, aber auch zu sagen, wir engagieren uns auch, dass sich das Gesetz und die Struktur verändert. Also da braucht es schon, also die können sich auch gegenseitig beeinflussen. Da traue ich denen mehr zu. Es ist jetzt zwar eine Unterstellung, aber trotzdem gehe ich davon aus, dass man. Also wir sind die, auf die wir gewartet haben. Es ist jetzt gerade niemand anderer da und deswegen liegt es auch an uns zu überlegen, in welches, also was machen wir den lieben langen Tag, in was soll unser Handeln einzahlen? Und da sind auch Menschen, die sehr viel Geld haben, aufgefordert, sich gemeinsam Gedanken zu machen. Also wie wir ein, also zum Beispiel zurzeit ist es das Thema Aufrüstung sehr, sehr stark in den Medien. Das wird dann gleichzeitig kommuniziert mit Pensionskürzungen, also Nulllohnrunden und Einsparungen im Gesundheits- und Bereich und Sozialbereich. Also da ist halt so eine Politik ist klar, dass die eben polarisiert und Enttäuschung hervorruft. Ja, man kann nicht, also man kann nicht suggerieren, wir nehmen da jetzt das Geld für die Aufrüstung und da müssen wir es wegnehmen, weil sobald das Gesundheits- und Sozialsystem ein Kostenfaktor ist schon was schiefgelaufen, weil es ist die Arbeit, die zu tun ist. Also wir können also die Leute nicht sterben lassen. Wir müssen sie versorgen und hoffentlich mit den besten Möglichkeiten, damit sie auch nicht lange von anderen abhängig sind, weil das wünsche ich niemandem, weil man sein Leben nicht gestalten kann und immer andere braucht. Also die Kostenlogik passt da überhaupt nicht rein und die Einsparungspolitik im Gesundheits- und Sozialbereich auch nicht, weil es eben auch Zahlen gibt und Daten und Fakten und Studien, die sagen, die Investition zahlt sich aus. Die generiert mehr Wertschöpfung und mehr Frieden. So, also zum Beispiel Caring, wir hatten diese Caring Man Aktion in Österreich. Da waren wir ein paar Organisationen, die sich zusammengetan haben und den männlichen Statuen, die da rumstehen, haben wir Babypuppen umgehängt mit Tragetüchern für einen Tag, Fotos gemacht. Und Caring Men, also es gibt Untersuchungen, dass Länder, wo eben die Caring Masculinities, also die fürsorgenden Männlichkeiten unterstützt werden, sind auch friedlichere Länder. Also es ist sozusagen auch Kriegsprävention, wenn man so abgekürzt mal denken will. Also ich sage nur, Unternehmen macht mit.
Unternehmen macht mit. Das finde ich ein schönes Schlusswort schon fast. Also, ich glaube, das war heute mal eine Folge, die viel Raum für Inspiration bietet, viel Raum für Selbstreflexion, ne? Also darüber nachzudenken, wie wollen wir unser Handeln eigentlich einsetzen, was wollen wir damit bewirken. Also ich bin gespannt auf die Resonanz auf diese Folge. Vielen
Ja,
Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Elisabeth. Und nochmal ganz großes Danke an deine Arbeit, die du machst. Also ich finde es echt großartig.
ich finde es auch
danke.
sehr großartig und ich wünschte, dass die Arbeit quasi so viel Beachtung bekommt, dass sich das dahingehend auch verändert und verbessert. Und ja, danke für deine Energie.
Ja, gerne, sehr gerne. Ich bringe die gerne überall mit und danke für die Einladung zu diesem spannenden Gespräch und Austausch dazu. Ja, und möge der Podcast die Folge inspirieren und wirken.
Ich würde gerne die Abschlussfrage stellen. Elisabeth, für was bist du heute dankbar?
Was bin ich heute dankbar? Also heute fand ich das Gespräch sehr erfrischend. Ich merke, ich finde es immer so schön, gemeinsam mit Menschen über eine bessere Welt nachzudenken und wo wir überall etwas tun können. Ich finde das sehr bereichernd und belebend. Oh, sonst bin ich prinzipiell sehr dankbar, dass ich wirken kann. Also dass ich mir einen Beruf kreiert habe, wo es mir wirklich möglich ist, auch ja, mit Menschen gemeinsam gute Arbeitsorte zu gestalten und Themen an der Wurzel zu packen. Und dann bin ich noch dankbar, dass ich sehr eingebettet bin in ein großartiges eingebettet in ein großartiges Familien- und Sozialsystem, weil ich ja auch Mutter einer schwerkranken Tochter bin und ich würde das alleine nicht schaffen. Und ohne all die Menschen, die hier an meiner Seite sind, wird das alles gar nicht gehen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich so in einer Caring Community auch leben kann.
Danke.
Danke auch.
Tim, für was
Sehr.
bist du heute dankbar?
Ja, ich bin heute dankbar für ganz viele neue Blickwinkel. Also da waren so einige Dinge bei, die ich heute von dir erfahren habe, Elisabeth, die wirken sicherlich noch einige Zeit nach, auf denen muss ich noch mal rumdenken. Also da war viel Potenzial zur Selbstreflexion heute in der Folge. Dafür bin ich sehr dankbar. Und nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen.
Gerne.
Suse, wofür bist du heute dankbar?
Mir ging es auch so, das war so eine Bittersweet-Folge, die wir heute hatten, weil es natürlich uns sehr vor Augen führt, wo wir hinsteuern oder wo wir Teil von sind und wie es anders sein könnte und wo wir hinwollen. Und ich fand, bei mir wird das auch noch nachwirken, da bin ich auch sicher. Vielen, vielen Dank, Elisabeth, dafür und für diese Justierung und dieses nochmal den Finger in die Wunde legen und zu sagen, ne, sind wir wirklich auf dem richtigen Weg? Wollen wir nicht eigentlich woanders hin? Oder was wäre vielleicht auch sinnvoll, finde ich für mich sehr, sehr spannend und sehr, sehr, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass du uns da in eine, ich sag mal, melancholische Selbstreflexion bewusst da reingebracht hast. Und ich bin dankbar dafür, dass du die Zeit genommen hast. Und ich bin auch dankbar, Tim, dass wir auch mal Themen angehen, die sagen wir mal, mindestens mal zur Selbstreflexion anregen und die eben vielleicht auch selber unangenehm sind, weil sie den Finger in die Wunde legen. Das haben wir schon mal gemacht mit den Emotionen, wo die quasi dysfunktional werden. Und das hier finde ich auch noch mal total spannend, noch mal wirklich systemisch zu sagen, ne, auf welchem System arbeiten wir gerade, auf welchem System reiten wir gerade die Welle. Und wo wollen wir hin? Also vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch und liebe Grüße aus Wien. Wir sagen ja dann Servus oder Baba.
Beim nächsten Mal haben wir Jana Galling bei uns zu Gast. Jana erzählt uns von ihren Erfahrungen als externe Begleiterin von Transformation und warum sie dabei auf einen ganzheitlichen Ansatz setzt. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.